Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Und mein Name ist Seni Savané. Er ist mir zugeschaltet, Österreichs Top-Sommelier. Und gleich begrüße ich auch noch einen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Aber erst einmal, hallo René.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Heute ist mein Herzensprojekt, mein Herzenssaftproduzent bei uns. Und die Seni hat schon gesagt, wir freuen uns schon so dermaßen drauf. Weil das ist der, mit dem meine Reise mit Apfelsaft eigentlich richtig begonnen hat. Und wir werden gleich dann reden, wo das war, wo wir uns kennengelernt haben. Und Seni, bitte kündig unseren wirklich Spezialgast an.
Ja, absoluter Trommelwirbel ist jetzt hier angebracht und man darf an dieser Stelle sagen, wir nehmen gerade an den drei für mich schönsten Orten dieser Welt in unserer Gegend, kann man sagen, auf. Du in der wunderschönen Südsteiermark, ich im sonnenverwöhnten, jetzt auch schneebedeckten Tirol und wir gehen, wie kann man das noch toppen? Wir gehen in die Herzensregion Südtirol und in Südtirol begrüßen wir Thomas Kohl von den fantastischen Kohl-Bergapfelsäften. Wir freuen uns. Schön, dass du da bist, Thomas. Hallo.
Ja, herzlich willkommen hier in Südtirol, hier am Ritten, bei wunderschönem Wetter heute, wunderschöner Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, leicht geschneit hat es in den letzten, vor zwei Tagen und ja, ein wunderschöner Tag heute bei uns.
Ein Traum. Und wie kann man unsere Serie Einfach Trinken besser starten in 2026 mit, ja, es geht nicht besser als mit Südtirol, mit wunderbaren Bergäpfeln, da werden wir noch viel drüber lernen und auch tatsächlich zum Abschluss vom Dry January. Das musste jetzt einfach an dieser Stelle erwähnt sein, weil Bergapfel ist jetzt einfach mal per se kein Alkohol, zumindest nicht, wenn man es so macht wie der Thomas. Und ich darf aber an der Stelle sagen, ich habe spätestens zum Hahnkammrennen mit dem Dry January gebrochen. Und René, ich nehme mal an, du hast sowieso deine spezielle Meinung dazu, bist aber froh, dass es auch solche Produkte wie vom Thomas gibt.
Da ich meinen Körper das ganze Jahr so beanspruche, dass ich keinen Dry January brauche, mache ich immer so einen guten Mix aus fantastischen handwerklichen Säften und natürlich das Beste am Wein. Und ich glaube, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, wenn ich antialkoholisch trinke, dann würde ich das Gleiche trinken wie beim Wein, handwerkliche Produkte mit Herkunft. Und genau deshalb liebe ich die Säfte vom Kohl unglaublich, weil das ist Herkunft, es ist Handwerk und es hat einfach genau das, was ich suche. Und Individualität. Und es ist ja unglaublich, was da passiert bei ihm.
Ja, ich war ja dort im Herbst und war total begeistert, muss ich wirklich sagen. Also man lernt nochmal über einen Apfel, von dem man ja meint, man kennt ihn. Also man wird ja mit ihm groß. Aber man lernt nochmal so viel und eben auch die Unterschiede und auch die Qualitätsunterschiede. Da wird der Thomas uns noch von berichten. Aber meine erste Frage geht nochmal in diesen Monat, der jetzt abgeschlossen ist. Thomas, ist der Dry January für dich dann nochmal so ein Push? Ist es für dich wichtig, weil du nun einmal Saft produzierst und den auch sehr gerne für die Speisenbegleitung einsetzt? Du bist da Pionier, dass sowas auch überhaupt gemacht wird. Kannst du uns vielleicht zum Anfang noch verraten, ob jetzt der Dry January für dich einen Unterschied macht oder nicht im Geschäft?
Eigentlich im Grunde genommen nicht. Also es ist nicht so, dass wir das jetzt besonders merken, besonders spüren, dass da jetzt ein besonderes Plus am Absatz wäre oder dass da jetzt besonders viele, die daran teilnehmen, zu unseren Produkten greifen. Also das wäre mir jetzt eigentlich nicht aufgefallen.
Mhm. Aber man kann sagen, dass du in jungen Jahren erkannt hast, dass dieses Thema Apfel, Bergapfel ganz besonders, so viel Potenzial hat, dass du nichts anderes machst. Dass du, der ja auch aus einer Region kommt, in der Wein angebaut wird, dass du aber sagst, ich mache was ganz anderes und das ist tatsächlich in dem Fall ohne Alkohol.
Nun ja, ich bin in einer Region aufgewachsen, wo viel Wein angebaut wird, wo Wein Tradition hat, wo es wirklich zum Kulturgut natürlich gehört auch. Und ich habe auch immer schon gerne Wein getrunken, aber ich wollte einfach auch eine Alternative schaffen für Menschen, die entweder auf Alkohol verzichten müssen oder wollen oder sollen oder wie auch immer. Also einfach um eine qualitativ hochwertige Alternative zu haben zu Alkohol oder zu Wein im Speziellen.
Mhm. Und du kommst aus eben dieser Region, die beides hat, unten vor allem viele Äpfel. Du wirst jetzt eben sagen, uns noch erklären, dass es nicht immer so war, dass sie dort sind, wo du sie jetzt anbaust. Und dass du auch auf einer, und das finde ich, darf man schon sagen, du warst auf oder hast sie besucht, eine Weinbauschule, weil Ritten in eurer Region, da ist das schon auch ein Thema, dass man sowas macht. Also man wächst schon auch mit dem Wein auf. Vielleicht kannst du uns auch noch kurz sagen, wo das war oder wie das war und wer noch nicht in Ritten war. Ich durfte lernen, das ist eine Gemeinde, ein Zusammenschluss, kein Ort Ritten, so wie du mir erklärt hast, sondern ihr seid am Ritten, richtig?
Es ist so, der Ritten ist eigentlich ein Hochplateau, also es ist ein relativ flächenmäßig relativ großes Hochplateau. Das liegt leicht nordöstlich von Bozen. Man fährt also vom Stadtrand von Bozen eine Serpentinenstraße herauf.
Der Ritten sehr schön, ist darf ein, ich an der Stelle sagen.
Mit sehr schöner Aussicht. Wer zum ersten Mal herauffährt, sagt manchmal, oh, das ist ja ewig weit und das ist so gefährlich, weil es natürlich, also wie gesagt, wenn man eine schöne Aussicht hat, dann geht es natürlich auch irgendwo den Berg hinunter und ist dementsprechend auch steil. Aber je weiter, dass man heraufkommt, umso weitläufiger wird das Ganze und wie gesagt, ich habe das Glück, hier geboren worden zu sein und unsere Familie ist schon seit mehr als 200 Jahren auf diesem Hof, wo wir auch das jetzt hier machen. Und es war so, dass eigentlich der Apfelanbau hier nicht die große Tradition hat, sondern dass wir hier wir sind auf 1000 Meter Meereshöhe. Wir sehen recht schön Richtung Dolomiten, also wir sind gegen Süden ausgerichtet, aber auf dieser Meereshöhe hat man eigentlich immer gesagt, ist es nicht möglich, erwerbsmäßig Äpfel anzubauen. Und deswegen war unser Betrieb früher eine klassische Landwirtschaft, also wir hatten Tiere, wir hatten Milchkühe und wir hatten einen kleinen Teil, das lag allerdings tiefer, an Weinbau. Und da ich der Älteste bin, ich habe noch zwei jüngere Schwestern, aber es war eigentlich immer festgestanden, dass ich das irgendwann mal weiterführen sollte. Und die einzige Frage, die an mich gestellt wurde, war eigentlich die, möchtest du deine Ausbildung in Richtung eben klassischer Landwirtschaft machen oder in Richtung Weinbau? Und dann habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, mich interessiert der Weinbau mehr als die Tiere. Und dann war es halt so, in der Ausbildung hat man natürlich bedingt durch den Lernstoff, bedingt durch die Freunde, die dort natürlich auch, die Schulfreunde, die dort sind, hat man natürlich den Kontakt dann bekommen auch zum Apfelanbau, weil die Ausbildung ist bei uns gekoppelt. Wein- und Obstbau, das ist eine Ausbildungsschiene in der Schule und da ist natürlich die Freude, die Begeisterung für den Apfel in der Schulzeit eigentlich herangereift und ich habe dann relativ schnell zu meinen Eltern gesagt, wir müssen es unbedingt probieren, wir müssen versuchen, uns zu spezialisieren und wir müssen auch auf dieser Höhe versuchen, Äpfel anzubauen.
Und damit wart ihr Pioniere mit dem Bergapfel. Den hat es so vorher nicht gegeben, beziehungsweise den Namen Bergapfel auch nicht.
Den Namen Bergapfel hat es schon gegeben und den gibt's wie gesagt nach wie vor. Also für den frischen Apfel war das eigentlich immer ein Synonym für Qualität, allerdings nicht bis auf 1000 Meter, also ab 600 Meter Meereshöhe. Auch heute noch Äpfel, die da angebaut werden, werden als Bergäpfel vermarktet. Und man weiß, dass Äpfel, die auf dieser Höhe gewachsen sind, dass die einfach mehr Geschmack haben. Das heißt, die werden natürlich mitunter etwas kleiner, haben aber bedingt durch die Meereshöhe, durch die tieferen Temperaturen, die das ganze Jahr hindurch sind, durch die großen Temperaturschwankungen im Herbst zwischen Tag und Nacht, haben die einfach werden die aromatischer, werden knackiger, wenn wir jetzt vom frischen Apfel sprechen. Und haben am Ende auch mehr Säure. Und die Säure ist ja im Grunde genommen der wichtigste Geschmacksträger in den Früchten. Und deswegen ist der Bergapfel eben prädestiniert, auch für uns jetzt in dem Moment daraus
ein Produkt. Und was ja mich fasziniert ist, die meisten Apfelsaftproduzenten machen ja das aus Milchäpfeln Und du hast ja gleich einmal erkannt, oder war das dann später erst, dass du eben reinsortig diese Äpfel einmal pflanzt, weil so viele verschiedene Charaktere, was du hast, von Jonagold, Binova, Rubinette, Grafensteiner, bist du erst später draufgekommen, dass du das reinsortig machen willst, oder war das immer schon im Gedankengut, dass du das so magst, oder war das auch so, dass du zuerst einmal so einen Mischapfelsaft gemacht hast und dann erst draufgekommen bist?
Das war genau so. Das war genau so. Also ich bin eigentlich erst im zweiten Moment darauf gekommen. Also am Anfang habe ich, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben damals die Äpfel gepflanzt mit dem Ziel, die Apfelbäume gepflanzt mit dem Ziel, die Äpfel als auf dem Frischmarkt zu verkaufen, an Großhändler zu verkaufen. Und da ist es immer so, da werden natürlich nur die schönsten und die größten dann dementsprechend angenommen. Und das, was dann nicht mehr so schön ist oder was auch einmal auf dem Boden fällt oder so weiter, das kommt dann, wird dann die Industrie geliefert und die machen den Apfelsaft. Und am Anfang, der ganz erste Gedanke war eigentlich nur der, diese Äpfel selber zu verarbeiten. Und das hat mir dann gefallen und ich wollte dann auch mehr machen, habe aber dann relativ schnell erfahren müssen, dass sobald du mal Freunde, Bekannte, Verwandte versorgt sind, dann fängt es natürlich an, schwieriger zu werden mit dem Verkauf. Und der Markt war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gesättigt. Also es waren schon neben den industriell produzierenden Betrieben auch relativ viele kleine, die schon Apfelsaft gemacht haben. Und deswegen war für mich da relativ wenig bis kein Platz, mich da auch auf dem Markt dann praktisch zu behaupten.
Das war
Und
Glück für uns, muss man sagen.
das war natürlich am Anfang alles eher als Glück, aber im zweiten Moment jetzt rückblickend gesehen war es schon ein Glück, weil ich mich dann eben auch damit auseinandersetzen musste. Ich musste schauen, wie kann ich das anders machen? Also wie kann ich das Thema jetzt anders darstellen? Und da ist mir wahrscheinlich wiederum meine Ausbildung zugute gekommen und meine Begeisterung auch für Wein, die ich nach wie vor teile, dass man beim Wein ja auch aus einzelnen Sorten Weine keltert. Also da gibt es ein Cabernet, bei uns gibt es ein Vernatsch, es gibt Weißburgunder, also die verschiedenen Sorten. Und beim Apfel haben wir ja auch so viele Sorten. Also man muss sich vorstellen, es gibt nur in Europa rund 2000 verschiedene Apfelsorten. Auf der ganzen Welt spricht man sogar von 6.000 bis 7.000 Sorten. Und da habe ich mir gedacht, wieso soll das nicht auch beim Apfel funktionieren, dass man, wo wir eh eine Frucht haben, wo die Menschen auch schon unterschiedliche Sorten kennen, aus welchem Grund auch immer, aber wieso soll das nicht funktionieren, dass man dann reinsortige Apfelsäfte macht, die dann eben dementsprechend auch verschiedene Charaktere haben?
Also kann man sagen, es gibt nicht den einen Bergapfel jetzt. Das ist eine Auswahl, die du getroffen hast über die Jahre für Äpfel, die dort in diesen Höhenlagen, ich weiß, ich habe mir, glaube ich, noch gemerkt, es geht bis zu 1200 Meter dann hoch. Und das ist eben das, was neu ist, dass man Bergapfel bis auf 1200 Meter, aber verschiedene Sorten anbauen kann, dass es funktioniert und sie werden eben aromatischer, ein bisschen kleiner vielleicht. Und die, die ich gesehen habe, sahen toll aus. Auch wenn du sagst, sie sehen vielleicht nicht immer alle so Supermarkt geschönt aus, aber die Äpfel, die ich gesehen habe, haben toll ausgesehen.
Ja, der Bergapfel an sich ist ja im Grunde genommen nicht eine Zuteilung zu einer Sorte, sondern einfach nur die Höhenlage, wo er
Genau.
gewachsen ist.
Ja.
Und dann geht es natürlich darum, dass man jetzt nicht Sorten dann dementsprechend anbauen kann, die extrem spät reifen. Weil durch die spätere Reife, wir haben ja im Verhältnis zur Talsohle, wo bei uns ja ganz viele Äpfel angebaut werden in Südtirol, haben wir ja 2 bis 3 Wochen Verspätung in der Vegetation. Das heißt, wir sind auch bei der Ernte 2 bis 3 Wochen später. Also Sorten, die bereits in der Talsohle spät reifen, die könnten wir gar nicht mehr anbauen, weil da würden wir wahrscheinlich jetzt die Äpfel ernten. In dem Sinn, dass weil es einfach viel zu spät wird und dann die Gefahr von Frühfrösten natürlich viel größer wird und so weiter. Aber
Vielleicht können wir das Thema Ernte kurz ansprechen, René, weil das weiß ich, das ist für dich auch immer ganz spannend. Es wird mit Hand geerntet, habe ich mir damals notiert, weil ich das immer sehr, sehr besonders finde. Und nur reife Früchte. Das heißt deswegen auch nicht der Anbau von Äpfeln, die später reifen und das würde dann zu spät, sondern ihr wartet wirklich diesen perfekten Reifezeitpunkt ab. Er wird nur reif geerntet. Der hat Sonne bekommen.
Ja, der Qualitätsgedanke war mir eigentlich immer schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, für mich war es dann relativ schnell klar, dass wenn wir einen besonderen Apfelsaft machen wollen, dann müssen wir auch besondere Äpfel nehmen. Und das nicht nur im Sinne der Meereshöhe oder eben dem Bergapfel, sondern auch qualitativ. Das heißt, wir machen alles Handernte, wir machen der Erntezeitpunkt wird danach gerichtet, wann die ersten Äpfel reif sind. Wir ernten dann nur die Reifen und die anderen werden dann in einem zweiten, manchmal sogar in einem dritten Pflückgang dann erst geerntet und dann dementsprechend sofort verarbeitet. So, dass wir wirklich das Aroma, den Geschmack vom Baum holen und weil später kommt ja, also wir alle wissen, wenn wir einen Apfel im Wohnzimmer oder irgendwo, wo es warm ist, liegen lassen, der reift weiter, also der wird gelb oder der wird einfach reifer, aber der kann nicht mehr Aroma bekommen. Also das Aroma muss dementsprechend kann dementsprechend ausschließlich vom Baum kommen.
Nimm uns kurz mit auf die Reise, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wie man so einen fantastischen Apfelsaft macht. Das heißt, bei der Ernte, das heißt, du machst sensorisch einmal einen Test, du kostest mal einen Apfel, ob Säure, Zucker und Reife passt. Schaust du auch auf Zuckergrade, das heißt mit einem Handrefraktometer, oder wird das nur sensorisch so mit deinem Gaumen gemacht?
Eigentlich wird es nur mit dem Gaumen gemacht. Das heißt, für mich ist der Apfel dann genau richtig, wenn ich sagen würde, den würde ich jetzt gerne essen. Also wenn der genau so aussieht, das ist ja natürlich auch für unsere Mitarbeiter, die dann bei der Ernte sind, denen muss man das ja auch versuchen zu erklären, welche Äpfel sollen sie nehmen, welche nicht. Also ist immer der Apfel, der jetzt dementsprechend, der einem gerade schmecken würde, reinzubeißen oder den jetzt zu essen, der ist für uns ideal. Wir messen zwar Süße und Säure auch, aber wir richten uns nicht danach. Also wir messen das, damit wir auch Vergleichswerte dann haben, aber wir richten uns bei der Ernte nicht danach. Und der Apfel kommt so, wie er gewachsen ist, dann auch in die Flasche.
Und das heißt, der Apfel wird geerntet, dann wird er gepresst. Hast du eine, wie schaut der Pressvorgang aus? Ist das eine Baumpresse, ist das eine Edelstahlpresse oder wie schaut das aus?
Genau, also die Äpfel werden von Hand geerntet. Da haben wir diese großen Kisten, so wie man sie überall in Gegenden, wo Äpfel angebaut werden oder mittlerweile auch die Trauben, wie die gesammelt werden, also in großen Kisten. Die werden dann, wir haben direkt bei uns am Hof auch die Verarbeitung dann. Dort werden sie zuerst auf ein Sortierband gegeben. Das heißt, dort wird noch einmal von zwei Mitarbeitern kontrolliert, dass da ja nicht angefault oder irgendwelche schlechte Äpfel dabei sind, die wir nicht im Saft haben wollen. Dann werden sie gewaschen. Der Apfel wird gewaschen, damit wir einfach diesen Staub und diese Verunreinigung, die wir aus der Atmosphäre ja mitbringen, dass das abgewaschen wird. Genauso wie wir ja einen Apfel waschen, bevor wir den essen. Und dann wird der Apfel gemahlen, also der ganze Apfel, da ist noch der Stiel, da ist natürlich das Kerngehäuse dabei, das wird alles fein aufgemahlen, wird dann zu einer sogenannten Maische. Und diese Maische kommt dann bei uns auf eine Bandpresse, also eine kontinuierliche Presse, wo dann diese Maische ausgepresst wird, bis sie dann, sobald die ausgepresst ist, nennt man sie dann Trester, also der trockene Trester, fällt dann am Ende dieser Maschine hinunter, wird wieder eingesammelt, wird täglich weggebracht eben zu den Bauern in der Umgebung, die das dann als Tierfutter nutzen. Und der Saft, der jetzt frisch von dieser Presse ja noch relativ trüb ist, da ist manchmal auch noch ein Kern mit dabei, kann ein bisschen Fruchtfleisch mit dabei sein, also den pumpen wir dann in einen Tank und lassen den für ein paar Stunden maximal über Nacht absitzen, so dass sich der klärt, so dass wir nicht später dann den Saft dann, also in der Flasche dann relativ viel Trub haben, weil das meines Erachtens einfach nicht sehr schön aussieht und weil das einfach schwierig ist, auch speziell bei unseren Kunden in der Gastronomie, wo wir immer wieder das Problem sonst gehabt haben. Am Anfang haben wir das weniger klar abgefüllt, haben immer wieder die Thematik gehabt, dass einfach ja, die Mitarbeiter die Flaschen vielleicht zu wenig geschüttelt haben und am Ende dann zu viel Trub in der Flasche zurückgeblieben ist. Auf jeden Fall, der geklärte Saft wird dann kurze Zeit später noch pasteurisiert, also kurz vor der Abfüllung im Durchlauf erhitzt auf 80 Grad. Und durch diese Pasteurisierung brauchen wir keinen Zusatz von Konservierungsstoffen oder anderen Mitteln, sondern durch diese Pasteurisierung haben wir eine Haltbarkeit bis zu 2 Jahren in der Flasche.
Und das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, genau diesen Vorgang. Da war ich vor Ort und das war ja magisch, kann man fast sagen, weil das ist alles, René, das musst du dir vorstellen, das ist alles wirklich beim Thomas am Hof, auf dem Gelände der Familie. Kürzer geht nicht. Also wenn jetzt irgendjemand heutzutage sagt, ja, ich möchte eigentlich vielleicht nichts mehr, wir hatten das Thema industriell verarbeitet, also das ist es nicht, weil das ist ein Familienbetrieb, das ist direkt ums Eck. Näher geht's nicht, kurze Wege, also toll, war wirklich, wirklich toll zu sehen und ihr schafft da auch einiges weg. In der Erntezeit von, was war das, Anfang August, glaube ich, bis Mitte November, passiert da auch einiges bei euch.
Ja, wir haben die Auswahl der Sorten, also jetzt nicht darauf gerichtet, dass sie jetzt, aber natürlich hilft uns das sehr, dass sie nicht alle gleichzeitig reif sind. Und somit beginnen wir schon im August mit der ersten Sorte und dann ab September geht es komplett durch bis Mitte, manchmal sogar fast Ende November, bis wir dann alle Sorten dann geerntet und gepresst haben.
Und vielleicht können wir an der Stelle sagen, René, weil da wolltest du ja, glaube ich, auch vorhin schon drauf hinaus, es sind 10 verschiedene Apfelsorten. Richtig? Bin ich da noch aktuell?
Das ist aktuell, das stimmt. Wir haben 10 verschiedene Apfelsorten, wovon wir 8 Sorten rein abfüllen. Also 8 Sorten füllen wir Sorten rein und die anderen 2 nutzen wir praktisch als Basis bei unseren Cuvées. Aber dazu kommen wir vielleicht noch, ja.
Ja, bitte, bitte gerne, weil einer ist auch rotfleischig, oder?
Genau, von diesen Sorten reinen, da haben wir praktisch einen Vin Rouge. Ein rotfleischiger Apfel hat natürlich auch eine sehr intensiv rote Schale, aber eben das rote Fruchtfleisch bedingt, dass der Saft dann auch sehr rot, sehr strahlend rot wird und ja, praktisch dann auch in der Flasche oder im Glas ein Resultat bringt, das abseits vom klassischen Apfelsaft natürlich auch ist.
Also es ist die Kombination, also wenn ich jetzt als Gast, als Kunde, René, wenn es darum geht, was schmecke ich? Ich schmecke natürlich den Apfel als Apfelsorte, den Unterschied, aber auch das Terroir. Das war ja auch wichtig, das wollten wir noch erwähnen, weil durch die Höhenlage haben wir da ein ganz besonderes Mikroklima.
Also es ist so, dass Terroir für uns natürlich auch den Boden bedeutet, aber auch das Mikroklima, auch die Höhenlage. Also wir sind hier, ich hatte es schon einmal erwähnt, schön nach Süden ausgerichtet. Also wir haben den ganzen Tag über Sonne. Wir sind geschützt vom kalten Wind, was auch wichtig ist natürlich. Und eben diese Temperaturschwankungen von Tag und Nacht von bis zu 15 Grad im Herbst, das bedingt natürlich, dass wir auch mehr Säure in den Früchten haben. Terroir auch nochmal in Bezug auf den Boden ist es so, dass wir hier eher saure Böden haben. Wir sind ein Porphyrgebiet, also wir haben direkt gegenüber auf der anderen Talseite sehen wir die Dolomiten, also wirklich das Kalkgestein. Aber wir sind hier eben Porphyrgebiet und das bedeutet, dass auch durch den sauren Boden natürlich auch die Früchte eleganter werden, also dass wir einfach nicht das große Runde dann haben, das Kalk eigentlich meistens mitbringt.
Und das, was ihr dann macht, und dann nehme ich mich zurück, weil dann kommt der Experte, der René, der das natürlich dann auch als Speisenbegleitung einsetzt, was ihr produziert. Es sind nicht nur 10 verschiedene Äpfel oder Apfelsorten, 8 davon reinsortig, sondern insgesamt 20 Etiketten. Also man kann 20 verschiedene Säfte inklusive der Cuvées bei euch erwerben.
Ja, das stimmt, weil wir praktisch das Ganze dann auch auf 3 verschiedene Schienen aufgebaut haben. einmal die Sortenreihen, also die Pur-Linie, die wir auch Gourmet nennen. Gourmet aus einem ganz einfachen Grund, weil wir eben die einzigen sind, die ausschließlich gepflückte Äpfel nehmen, die ausschließlich eben alle Äpfel, also bei uns kommt jeder Apfel vom Baum in den Saft. Also die sortenreine Linie mit 6 verschiedenen. Und dann haben wir unsere Cuvée-Linie, wo wir praktisch immer Apfelsaft als Basis haben, wo der Apfelsaft aber im Endprodukt nicht mehr als Apfelsaft erkennbar ist, sondern wo er uns wirklich nur als Strukturgeber, als Süßungspartner hilft, dann aber im Geschmack im Hintergrund steht. Das heißt, wir mischen dann verschiedene andere Säfte dazu, so wie Marillen, so wie Johannisbeeren. Es gibt aber auch sizilianische Mandarine, es gibt die klassischen Pfirsich-Birne und es gibt auch Blüten, so wie Holunderblüten, es gibt eine Minze, es gibt einen Hopfen. Also das mischen wir dann alles dem Apfelsaft dazu, mit dem Ziel, am Ende aber diesen Partner, den wir dazu mischen, im Vordergrund stehen zu haben, sowohl farblich als auch geschmacklich.
Mhm. Ja, das wird spannend, René.
Das ist ja genau, also jetzt haben wir so viele Sachen gehört, die eben genau für die Gastronomie und für mich ganz wichtig sind. Wir sprechen von Herkunftsäpfeln, wir sprechen von Terroir und wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube, das ist schon 16 Jahre her, bei meinem Handelshaus Döllerer, wo du auch erhältlich bist für Österreich. Und da hast du mir gleich einmal erklärt, und das war ja das Spannende eigentlich, dass das Weinglas ja essentiell auch wichtig ist für dich, dass diese fantastischen Säfte auch richtig präsentiert werden. Und du bist ja der, was es gleich einmal verstanden hat, auch die richtige Flaschenform zu nehmen. Weil das ist ja unser Problem oft, dass wir mit diesen Produkten, was wir in Österreich haben, oft nicht am Tisch hingehen können, weil sehr viel halt noch immer in einer Literflasche eingefüllt wird, das halt nicht ästhetisch ist, aber du halt mit deinem Gedanken eben vom Wein plus eben den Soft zusammen, du hast eine Flasche, die ja fantastisch zum Präsentieren ist, dann eben mit dem Weinglas und wenn es da am Tisch stehst, mit zwei Sachen hast du schon mal gewonnen. Und natürlich hast du eine Geschichte auch zum Erzählen und in der Sommelerie kann da nichts Besseres passieren. Egal, ob das jetzt ein Wein ist oder ob das ein Apfelsaft ist, du brauchst immer eine Geschichte dahinter und das hast du halt super verstanden zu transportieren. Und deswegen muss man auch dankbar sein, dass es deine Produkte gibt für die Sommelerie und für die Gastronomie, weil mir fallen da sofort 20 Speisen ein, wenn ich deine Säfte da sehe, mit der ich das begleiten kann. Weil du bespülst es ja mit Säure, mit Frucht. Dann hast du meinen absoluten Lieblingsapfel, den Rouge. Das war ja für mich sowieso der Wahnsinn, weil ich gar nicht verstanden habe am Anfang, warum der rot ist. Und das ist eben diese Bandbreite, was du hast, die halt perfekt ist für eine Begleitung zum Essen dazu oder was du Leute auch richtig überraschen kannst. Weil sehr viele, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, mit diesen Mischapfelsäften, sehr viele machen halt Mischapfelsäfte, die auch sehr gut sind. Aber mir fällt dann wieder genau das, wenn wir vom Terroir sprechen und ich habe eben genau besser dabei, plus die Herkunft, die Kühle, die Frische, diese Eleganz, was die Säfte haben. Also Storytelling ist auch bei Säften ganz wichtig. Und nicht nur Storytelling, sie müssen halt auch gut sein. Und bei dir habe ich halt alles in an. Ich habe fantastische Produkte, plus die Story dazu. Und also besser kannst du das Produkt ja gar nicht machen, weil ja es einfach fantastisch ist. Und was du halt auch hast, du hast da Magnums. Und das finde ich halt richtig cool, weil wenn du mit einer Magnumflasche am Tisch gehst, dann trauen die Leute sowieso durch.
Ja, das war dann praktisch nochmal die Steigerung natürlich. Also wir einfach gesagt haben, ich habe vorher schon nochmal angesprochen, dass es ungefähr 2000 verschiedene Apfelsorten gibt in Europa und dass da natürlich ganz, ganz viele auch näher erforscht sind. Also es gibt Bücher, es gibt Zeichnungen von Beschreibungen von den Sorten. Und da, wo ich mich halt einfach mit dem Apfel dann mehr und mehr befasst habe, habe ich einfach gemerkt, oder auch im Gespräch mit älteren Menschen, die haben immer gesagt, ja, und die alten Sorten und die alten Sorten. Und Da habe ich mich aber so ein bisschen mehr hinein gearbeitet dann in diese alten Sorten und habe dann gemerkt, dass es so ist, dass von diesen alten Sorten, die ja großteils verschwunden sind, dass die aus zwei oder drei Gründen eigentlich verschwunden sind. Ein ganz wichtiger Grund war einfach die Haltbarkeit. Das heißt, die waren nicht haltbar und deswegen sind sie dann in die neue Zeit nicht mehr herübergekommen. Und der zweite Grund war eigentlich auch der ästhetische. Das heißt, die waren entweder nicht schön, die waren nicht groß, die waren nicht ansehnlich. Und für mich war dann der Gedanke der, für mich ist wichtig, ich habe einen guten Apfel. Ich brauche, in der Flasche sehe ich nicht mehr, wie groß der war. Ich sehe nicht mehr, welche Farbe der die Schale gehabt hat, sondern der muss gut schmecken und der muss am Baum vollreif werden. Und habe mich dann auf die Suche gemacht bei alten Sorten. Bin dann eigentlich bei einer Sorte gelandet, wo ich mir gedacht habe, die kann eigentlich nur gewinnen. Die heißt Champagner Renette und dachte mir, das ist eigentlich, das muss ein wunderbarer Apfel sein. Habe dann einen Versuch gemacht und habe gemerkt, na, das Ergebnis ist jetzt nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Habe dann aber in der gleichen Familie, also in der Familie der Renetten, eine Ananas Renette gefunden. Und dieser Geschmack nach Ananas, dieses Aroma nach Ananas, das dieser Apfel mitbringt, das hat mich dann begeistert und das war praktisch dann eine Sorte dieser alten Sorten und die zweite war oder ist Winter Calville. Also das ist eine Sorte, die ursprünglich aus Frankreich eigentlich kommt und schon dort hat man den immer den Apfel der Könige genannt. In Südtirol war dieser Winter Calville, also bis zum Ersten Weltkrieg, relativ verbreitet und auch sehr gesucht. Das heißt, man hat damals diesen Apfel mit dem Zug natürlich bis an die verschiedenen Königshäuser in ganz Europa gebracht und bis zum Zarenhof in St. Petersburg. Und der Apfel ist eigentlich ein wunderschöner Apfel, aber ein sehr, sehr delikater Apfel. Das heißt, wenn ich den ein bisschen fester angreife, dann habe ich sofort alle Fingerabdrücke in der Schale, jetzt wird er so braun und dort verdirbt er dann. Und um den Apfel gut zu schützen für diesen Transport, hat man damals jeden Apfel einzeln in Seidenpapier gewickelt.
Einbock.
Und wie gesagt,
genau.
mit dem Zug dann auf die Reise geschickt. Und damals, und das hat mich eben wirklich extrem fasziniert auch, und damals hat ein Apfel, wir reden nicht von einem Kilo, sondern von einem Apfel, der hat so viel gekostet wie 6 Kilo Kartoffeln. Und deswegen habe ich die zwei Sorten dann wieder belebt. Das heißt, ich habe noch Bäume gefunden, habe dann in der Baumschule Bäume für uns eben veredeln lassen, die hier angepflanzt. Und um diesen beiden Sorten noch mehr Gewicht oder noch mehr Wichtigkeit zu geben über diese große Tradition, haben wir gesagt, die füllen wir ausschließlich in Magnumflaschen.
Und das sind die Grand Crus, oder?
Und das ist unser großes Gewächs, eben bedingt durch diese große Geschichte, die sie Äpfel haben und die nennen wir selbstsicher Grand Cru.
Und die kommen dann auch noch in so einem wunderschönen Geschenkskarton, darf ich sagen, sind aber sehr beliebt. Und auch dann gern mal ausverkauft. Also das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte.
Ja, es ist so, hier gibt es natürlich nur eine bestimmte Menge. Da wird auch jede Flasche von Hand nummeriert und eben in dieser schönen Verpackung, wo wir wiederum bei der Flasche dieses Seidenpapier verwendet haben, das man damals für den Transport Äpfel genommen hat. Und die sind, wie gesagt, sehr beliebt auch. Die sind mit
zwei Sorten, die mich interessieren würden. Habt ihr eine eigene Baumschule in Südtirol, wo du die ganzen Setzlinge ziehst oder besorgst du das, wo bezieht man diese Setzlinge?
Ja, es ist so, wir haben sogar mehrere Baumschulen in Südtirol, die sich um die Produktion von Apfelbäumen kümmern. Die sind natürlich die allermeisten wirklich ausgerichtet auf die gängigen Sorten, die halt großteils angebaut werden. Aber da gibt's einen, der Armin, das ist auch ein guter Freund von mir. Und zu dem kann ich hingehen und sagen, du pass auf, ich habe hier jetzt Edelreiser von einer bestimmten Sorte, kannst du mir hier Bäume machen? Und der macht mir das in seiner Baumschule, weil natürlich wie bei allem, jeder hat seine Stärken und auch Bäume veredeln ist jetzt, möchte man meinen, kann auch mitunter nicht ganz schwierig sein, aber hat natürlich auch seine Tücken und jeder wie gesagt, hat halt seine Stärken und deswegen gehen wir da zu einer Baumschule und lassen uns da die Bäume machen.
Eine ganz blöde Frage jetzt. Gibt es ein Ablaufdatum für einen Apfelbaum? Oder ist es so wie beim Wein, je älter der Baum ist, desto besser ist? Oder ist es irgendwann einmal so, dass wenn der Baum wenig bis nichts mehr tragt, dass du sagst, jetzt kehrt er tauscht?
Es gibt natürlich den Zeitpunkt, wo, also der Baum ist genauso ein Lebewesen wie wir, also jeder hat irgendwann einmal sein Ablaufdatum und so ist es auch bei einem Baum. Ein Baum wird jetzt nicht zwangsläufig so alt wie eine Rebe, aber 40, 50 Jahre ist sicher kein Problem und wir haben hier auch den Vorteil, dass der Baum relativ schnell, also wir haben den auf schwachen Unterlagen, also damit einfach auch dieser Qualitätsgedanke, diese Pflege des Baumes viel optimaler laufen kann als jetzt bei einem Hochstammbaum. Aber die Diskussion ist jetzt, wollen wir vielleicht nicht eröffnen, weil das wird dann wahrscheinlich zu lange. Auf jeden Fall relativ schnelle Erträge und dann aber bis 50 Jahre alt kann der ohne weiteres werden.
Unglaublich spannend.
Und was macht, darf ich das noch fragen, was macht dann bei euch ein gutes Jahr aus? Ihr habt 2025 oder du hast mir gesagt, 2025 war ein gutes Jahr, als ich dort war. Und da diese Säfte bekommen wir ja jetzt im Grunde genommen. Also was ist ein gutes Jahr?
Natürlich leben auch wir mit der Natur. Das ist halt so, wenn man etwas anbaut, dann ist man immer von der Natur und dementsprechend vom Wetter abhängig. Und da gibt es natürlich auch bei uns mitunter mal einen kalten Frühling oder einen trockenen Sommer mit Trockenstress oder mit zu viel Wasser. Und 2025 war für mich eines der besten Jahre überhaupt, also im Sinne von, dass wir einfach keinen Frost im Frühjahr, keinen Hagel im Sommer, der Regen war mehr oder weniger gut verteilt und die Temperaturen waren auch gut. Es war nie zu heiß und es war bis in den Herbst hinein eigentlich immer ein wunderschönes Wetter.
Ach, perfekt. Freue ich mich schon auf die neuen Säfte und auch reinsortig sowohl wie Cuvée. René, ich weiß nicht, wie es bei dir ist in der Speisenbegleitung. Du setzt ja auch wirklich gerne Saft ein, hast eine eigene Saftbegleitung. Für mich war jetzt das Erlebnis beim Thomas, obwohl ich vorher schon das ein oder andere von Kohl getrunken habe, aber für mich war jetzt das Erlebnis, dass ich mich schlecht entscheiden könnte zwischen reinsortig und Cuvée, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich als Gast, als Kunde würde jetzt sagen, mich hat zum einen Kohl wieder zum Apfel gebracht, näher an den Apfel gebracht. Ich habe früher ganz schlimme Apfelsäfte, glaube ich, getrunken, kann man sagen, die diese Struktur irgendwie im Mund nicht hatten. Die waren einfach süß, darf ich an der Stelle sagen. Und jetzt habe ich den Apfel wieder geschmeckt. Also sowohl die Frucht, ich durfte dann auch mal reinbeißen, als auch die reinsortigen Säfte genauso wie die Cuvées. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass der Cuvée Ananas, der hat mich so umgehauen, weil ich normalerweise kein Ananassaft-Fan bin. Aber der Bergapfel zusammen mit der Ananas, weil das ist ja dann das Cuvée oder der Cuvée, oh René, jetzt merkst du wieder, bin ich wieder ganz schwach aufgestellt, ich weiß nicht, was diese beiden Früchte zusammen machen, wenn die verheiratet werden in der Flasche, in der Verarbeitung, dann entsteht was ganz Tolles. Also Thomas, vielen Dank dafür. Endlich habe ich auch irgendwas mit Ananas, was mir richtig gut schmeckt.
Das freut mich sehr, das freut mich sehr.
Ja, sehr überraschend, weil es gibt alles, wie du schon gesagt hast. Es gibt die Johannisbeere, es gibt die Marille, es gibt so tolle Sachen und auf einmal ist es ausgerechnet die Ananas. Es macht immer wieder Sinn und man darf es einfach sagen, man muss einfach trinken, man muss verkosten, man muss probieren, man muss neugierig bleiben und auf einmal haut einen sowas um.
Du bist auch der Pizza Hawaii isst.
Nein, ich esse nie Pizza Hawaii und auch kein Toast Hawaii. Würde ich nie, wirklich nicht. Nein.
Ja. Die Grundaussage ist auf die Frage, diese Säfte, diese Mischsäfte trinke ich persönlich unglaublich gern. Sie passen auch in die Weinbegleitung gut, aber ich bin ehrlich, ich nehme fast ausschließlich nur reinsortige Apfelsorten, weil es mir einfach, es ist vom Berührungspunkt einfach für mich mehr Berührung, weil du, was kannst du aus einem Apfel rausholen? Und das berührt mich einfach für mich persönlich mehr, deswegen liebe ich auch das Burgund. Da geht es auch um eine Rebsorte, was holst du aus der Rebsorte raus? Und das ist einfach was für mich so einzigartig ist, weil diese Geschmackserlebnisse, was eben diese verschiedenen Äpfel mit Süße, mit Säure, der eine hat ein bisschen mehr Gerbstoff, und das ist eben das Spannende, was eben ein so ein Apfel machen kann. Und das ist, ja, und da bin ich eben begeistert und fasziniert und dankbar auch, dass es die Sachen gibt. Und 2025, wenn du sagst, schreibst ja auch die Jahrgänge auf die Flaschen, oder?
Nein, wir schreiben sie nicht auf die Flasche.
Schreibst du nicht?
Nein, wir
Man,
schreiben.
25 kannst du ja mal aufschreiben, Jahrgang 25. Und vielleicht war es sogar cool, dass wenn sogar herausgearbeitet wird, dass 25 wirklich ein outstanding Jahr war.
Der Gedanke war natürlich immer wieder mal, nicht? Also immer wieder in Anlehnung auf den Wein. Nur ist es beim Saft natürlich schwierig, eine Vertikalverkostung zu machen. Nicht? Also ich kann jetzt schwer mehrere Jahrgänge von Saft verkosten oder gegeneinander vergleichen, weil sie einfach nicht die Haltbarkeit haben wie jetzt ein Wein. Also in keinem Fall würde Saft jetzt besser mit mehreren Jahren. Und wie gesagt, das ist immer hängt natürlich von äußeren Faktoren wieder ab, aber die Lichtoxidation und so weiter und so weiter. Also er wird dunkler, er ist nicht mehr diese Frische. Also man kann das, wie gesagt, schwer gegeneinander vergleichen und deswegen ergibt sich für mich auch nicht unbedingt der Sinn, den Jahrgang dementsprechend auf die Flasche zu setzen.
Was ist deine Lieblingstrinktemperatur für deine Säfte? Weil zu kalt macht es, ich sehe das wie großen Wein, zu kalt macht es keinen Sinn, deswegen, das kann schon ein bisschen Temperatur haben, oder?
Für mich ist eigentlich schon eine Temperatur, ich sage immer 8 bis 10 Grad, also in der Nähe, immer in der Umgebung von Weißwein. Es sind mittlerweile viele Kunden, die praktisch unsere Säfte auch in den Klimaschrank stellen. Die stellen sie dann auch praktisch immer in die Abteilung Weißwein, weil ich glaube, die Eleganz, die kommt besser heraus mit der etwas tieferen Temperatur, also nicht zu kalt. Wenn zu kalt ist, wissen wir alle, dann werden die Aromen gebunden und man riecht eigentlich nichts mehr. Aber wenn es zu warm ist, dann wird es halt da meistens immer so spannend zum Trinken.
Ja, unglaublich spannend. Und ich sage es an jeden, der auch verschiedene Gläser zu Hause hat, probiert einfach mal verschiedene Gläser aus. Nehmt einmal ein Burgunderglasl her und nehmt einmal ein kleineres oder ein Bordeaux-Glasl her und ihr werdet sehen, auch Säfte verändern sich in die Gläser, nicht nur Wein. Und da kann man sie auch unglaublich verspülen. Und es ist ja das Coole auch wieder, wenn ich am Goss stehe, ich denke auch, pass auf, jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich kein Blödsinn sage. Der Jonagold ist der mit der höheren Säure, stimmt das oder nicht?
Der Jonagold ist mit der mildesten
Mit
Säure.
der Mildes, was ist
Der,
mit der
die
höchsten
höhere
Säure?
Säure ist der Rouge. Rouge
Der
hat die
Rouge,
höchste
genau.
Säure, ja.
Und den Rouge, den schenke ich im Burgunderglas aus. Und das kommt immer richtig cool, weil eben die Grundidee, sage ich immer, ist fast wie Pinot Noir, eben mit der Säurestruktur. Und das taugt die Leute, wenn es dir halt herumspülst mit Gläsern.
Ja, das Thema Gläser ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges und ein ganz großes Thema. Das hat sich ja vor 20, 30 Jahren noch keiner ahnen können, was das für große Unterschiede macht. Und deswegen war für mich eigentlich immer, wie gesagt, ich habe mich in ganz vielen Dingen dem Wein angelehnt und versucht, dort zu lernen und das dann praktisch mitzunehmen. Und wo ich dann auch irgendwann einmal bemerkt habe, also der gleiche Wein in verschiedenen Gläsern schmeckt komplett unterschiedlich, da war mir absolut klar, dass es auch hier beim Saft ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein entsprechendes Glas haben, dass wir ein Weinglas, ein Stielglas nehmen, wo der Kunde dann dementsprechend auch versteht, dass er hier etwas Besonderes im Glas hat und auch die Herangehensweise schon ganz eine andere ist.
Ja, wie der René gesagt hat, die Präsentation. Und dann macht es auch Spaß, auch als Speisenbegleitung, dass es eben auch, es ist gebührend, es ist hochwertig, es ist passend. Ich habe ja damals meinen Gabriel-Glas-Reisekoffer mitgenommen und daraus auch teilweise verkostet. Ich habe zu Hause jetzt alles Mögliche schon ausprobiert und ich muss sagen, es ist dann schön, wenn es halt zum Gesamtbild passt. Und das machst du ja dann auch, René, in der Speisenbegleitung. Du, wie du schon gesagt hast, entweder mal eine Magnum oder eben mit den Gläsern spielen. Es geht wirklich darum, dass man den Saft, in dem Fall den Bergapfelsaft, auf eine Ebene hebt, die er verdient hat. Und derjenige, der diese Speisenbegleitung bestellt, dann nicht irgendwie, ich sag's immer gern, weiß ich nicht, das Almdudlerglas hingestellt bekommt.
Aber das ist jetzt unsere Aufgabe in der Sommellerie, dass wir eben genau mit so einem Produkt zeigen können. Das Wort ist ja fast zu wenig für dieses tolle Getränk, dass wir eben und der Name allein schon, Grand Cru Saft, ist ja schon mal großartig, dass wir das richtig präsentieren und zelebrieren. Und Wein ist natürlich wichtig, ganz klar. Aber wenn wir so ein Produkt haben, ist es ebenbürtig mit jedem Grand Cru auf dem Planeten. Und das müssen wir zeigen. Und deswegen danke für das super Produkt und dass du dir so einhaust, dass du eben Herkunft, Terroir, Weinsortlichkeit herausarbeitest. Und wenn das so weitergeht, dann freue ich mich wieder auf die nächsten Säfte.
Ja, ich mich auch. Und ich darf an der Stelle nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine ganz besondere Freude, dass wir das Jahr mit sowas Schönem begonnen haben. Südtirol Bergapfelsaft von Thomas Kohl. Danke.
Du machst einen tollen Abschluss dann. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ich dabei sein durfte, dass wir da heute ein bisschen drüber reden konnten, was im alkoholfreien Bereich auch möglich ist. Wie gesagt, immer als Alternative für mich auch gesehen, aber ich glaube, unser Ziel war es immer und wird es immer sein, eine hochwertige Alternative darzustellen im alkoholfreien Bereich. Dankeschön.
Eine Alternative ist fast zu wenig. Thomas Kohl, einer der herzensgutesten Menschen, mit genau dem richtigen Gedankengut, was Saft sein muss. Und ich hoffe, dass sehr viele Saftproduzenten einmal dorthin fahren, nach Unterinnamritten, und sich einmal das anschauen, wie perfektes Apfelsaft machen und Herkunft funktionieren kann. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr solche Produkte gibt, weil dann braucht man nicht mehr reden, ob wir Wein trinken oder alkoholfrei. Das muss zusammenlaufen. Und noch einmal danke für diese großartigen Geschichten. Trinkt Apfelsaft, fahrt nach Südtirol. Alles Liebe, danke für euch.